¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Wie alle zwei Wochen ist es wieder einmal soweit. Die Onda-Info-Zauberkünstler haben aus einem Mix an interessanten Beiträgen, Nachrichten und Musik aus Lateinamerika das Onda-Info-Magazin Nummer 162 kreiert.
Im letzten Onda-Info hatten wir in einer kurzen Nachricht über die gewaltsame Vorgehensweise der Polizei in Rio de Janeiros Favelas berichtet. Wir fanden, dass dieses Thema mehr Beachtung von uns verdient. Jetzt gibt es dazu einen Beitrag. Denn internationaler Druck kann dazu beitragen, dass sich auch dort etwas ändert.
Internationaler Druck ist auch angesichts der Frauenmorde in Mexiko und Zentralamerika nötig. Das hat jetzt auch die Europäische Union eingesehen. Betroffene und Politiker äußern sich in unserem Beitrag. Habt ihr schon einmal etwas von Gärtnern in Punks gehört? Nein? Na dann werdet ihr staunen, wie Punks in Mexiko-Stadt den Widerstand leben. Außerdem gibt's Nachrichten aus Argentinien, Kolumbien und Brasilien.
Die Musik in diesem Onda-Info kommt von der brasilianischen Sängerin und Violinspielerin Cássia Eller. Die vielleicht populärste lesbische Musikerin Brasiliens wurde durch ihre eigenwillige Interpretation vieler berühmter Stücke bekannt. Von Caetano Veloso und Chico Buarque über Jimi Hendrix, den Beatles bis hin zu Nirvana. Ihre Karriere war leider nur von kurzer Dauer. 2001 verstarb sie im Alter von 39 Jahren an einem Herzfehler.
Je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je m'en fous du passé.
Argentinien. Militär ist wegen Menschenrechtsverletzungen angeklagt. Am 10. Juli hat die argentinische Justiz den Prozess gegen 8 ehemalige Angehörige der argentinischen Armee, einen zivilen Agenten der Geheimpolizei und einen Polizisten eröffnet. Ihnen wird vorgeworfen, sich zwischen 1976 und 1983 massiver Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht zu haben. Der schwerste Vorwurf in dem Verfahren richtet sich gegen den ehemaligen Heereschef der letzten Militärjunta, Cristino Nikolaides. Nikolaides ist als Oberbefehlshaber des geheimen Folterzentrums im Hauptquartier der Militärs, das sogenannte Campo de Mayo, und für seine Teilnahme an den Ermordungen von Gefangenen angeklagt. Im Jahr 2005 wurden die Gesetze, die den Militärs Immunität verliehen hatten, abgeschafft. Seitdem wurden nur der Unteroffizier der Bundespolizei Julio Simon und der ehemalige Polizeikommandeur der Provinz Buenos Aires Miguel Echicoltas angeklagt und verurteilt. Die Justiz der Stadt La Plata eröffnete vergangene Woche den Prozess gegen den katholischen Kaplan der Polizei von Buenos Aires, Christian von Wernich.
Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de...
Brasilien. Weiterer indigener Führer in Mato Grosso do Sul ermordet. Der katholische indigene Missionsrat CIMI informiert, dass ein weiterer indigener Führer im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul ermordet wurde. Ortiz López, Oberhaupt der Gemeinschaft der Guarani Kaiowá, sei am 8. Juli durch mehrere Schüsse getötet worden. Seine Mörder hätten vermutlich im Auftrag von Großgrundbesitzern aus der Region gehandelt. Hintergrund der Tat ist eine Landbesetzung durch eine Gruppe von 300 Indigenas, die durch diese Aktion ihr angestammtes Land zurückforderten. Auf dem Land befindet sich jedoch eine Fazenda, ein brasilianischer Großgrundbesitz. Nach einer Woche wurden die Indigenas in einer gemeinsamen Aktion von Polizei, Militär und dem Sicherheitsdienst der Fazenda gewaltsam vertrieben. Dabei wurde bereits ein 70-jähriger religiöser Führer vor den Augen von Familienangehörigen ermordet. Nach Angaben des Missionsrats seien in diesem Jahr bereits 20 Morde in dem Bundesstaat verübt worden und damit jetzt schon ebenso viele wie im letzten Jahr insgesamt.
Kolumbien. Senat verweigert Gleichstellung für Lesben und Schwule. In Kolumbien wurde am 19. Juni vom Senat ein Gesetzentwurf abgelehnt, der Homopaaren eine Reihe verfassungsmäßiger Rechte zugestanden hätte. Lesben und Schwule sowie Teile der Opposition haben mit Empörung auf diese Entscheidung reagiert. Das Gesetz hätte gleichgeschlechtliche Paare beim Zugang zur Sozialversicherung mit heterosexuellen Paaren gleichgestellt. Das Gesetz war Mitte Juni bereits im Repräsentantenhaus beschlossen worden. Der Senat lehnte es dann jedoch mit knapper Mehrheit ab. Der Gesetzesinitiative war eine Entscheidung des kolumbianischen Verfassungsgerichts vorausgegangen, das im Februar die erbrechtliche Gleichstellung von Homopaaren anerkannt hatte. Während der CSD-Demonstration Anfang Juli in Bogotá protestierten Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender gegen die Senatsentscheidung.
Sua cartilha tem um ar de que cor?
Que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou.
E são decílios em pleno ar. Atrás de filho vem o pai, o avô como um gatilho sem disparar. Você invade mais um lugar onde eu não vou.
O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor. O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor.
Mi hija, María Isabel Vélez Franco, de 15 años de edad, fue plagiada el domingo 16 de diciembre de 2001.
Meine 15-jährige Tochter, María Isabel, verschwand am 16. Dezember 2001. Bei der Polizei haben sie mir zuerst Fragen gestellt. Kann es nicht sein, dass sie mit ihrem Freund abgehauen ist? Oder dass sie schwanger ist? Ob sie vielleicht mit den Maras was zu tun hat oder mit Drogen. Am 18. Dezember habe ich die Nachrichten angeschaltet und da sah ich sie. Ich habe sie an ihrer Kleidung erkannt. Ihre Augen waren von Schlägen geschwollen. Am Hals hatte sie Würgemale. Einige Fingernägel waren blau. Andere hatte man ihr herausgerissen. Sie hatte Knochenbrüche. Man hat sie vergewaltigt. 3 Stichverletzungen hat man ihr zugefügt. Am 20. Dezember habe ich sie begraben, 4 Tage vor Heiligabend. Für mich gibt es seither kein Weihnachten mehr.
Der grausame Mord an der jungen María Isabel Vélez Franco in Guatemala ist nur einer von vielen Morden an jungen Frauen in Zentralamerika. Der Report von Amnesty International von 2005 spricht von über 1000 Morden an Frauen seit 2001 allein in Guatemala. In Europa wurde die systematische Ermordung von vorwiegend jungen Frauen in Ciudad Juárez im mexikanischen Norden bekannt, wo in den letzten 12 Jahren Hunderte von Frauen ermordet wurden oder verschwanden. Nur die wenigsten Fälle wurden aufgeklärt. Die Schuldigen gehen in aller Regel straffrei aus. Die Gründe dafür sind vielfältig. Rechtsfreie Räume, tieferwurzelter Machismo, mangelndes Interesse staatlicher Stellen aufgrund von deren Verstrickung in mafiöse Strukturen sowie Korruption sind nur einige davon. Vertreterinnen von Frauenorganisationen in Guatemala und Mexiko machen deutlich, dass Hilfe von außen nötig ist. In beiden Ländern lässt staatliche Hilfe zu wünschen übrig. Marisela Ortiz von der mexikanischen Organisation Nuestras Hijas de Regreso a Casa, unsere Töchter zurück nach Hause, erklärt die Situation.
Si un gobernador tiene la mejor intención, si una procuradora trabaja a pesar de que es amenazada de muerte,
selbst wenn ein Gouverneur die größte Entschlossenheit besitzt, gegen die Frauenmorde vorzugehen, und selbst wenn eine Staatsanwältin trotz der täglichen Morddrohungen weiter ermittelt, wird das zu nichts führen. Denn in den unteren Rängen von Verwaltung, Justiz und Polizei gibt es ein ungeheures Maß an Komplizenschaft mit dem organisierten Drogenhandel. Und dort wird viel, viel Geld bezahlt, damit Ermittlungen im Sande verlaufen. An der Situation hat sich daher in den letzten 15 Jahren nichts geändert.
hace 14, 15 años.
Nun beschäftigt sich auch das Europaparlament mit der Situation. Der grüne Europaabgeordnete Raúl Romeva legte vergangene Woche einen Bericht über die Frauenmorde in Mexiko und Zentralamerika vor. Das Europaparlament fordert nun von Mexiko Informationen über die Frauenmorde als Bedingung für die ökonomische Unterstützung des Landes durch die Europäische Union. Sofia Castro Romero, die Präsidentin der Kommission, die sich mit den Frauenmorden in Mexiko beschäftigt, betont, dass nur der Druck aus dem Ausland zu einer schnelleren Aufklärung der Frauenmorde führen könne. Wie konkrete Schritte der EU aussehen werden, ist vorerst unklar. Die Vorschläge reichen von der Einführung einer Koordinatorin für Gleichstellungsfragen und Frauenmorde bis hin zu einem Assoziierungsabkommen, das Investitionen in die fraglichen Länder an die Aufklärung der Morde koppelt. Der grüne Abgeordnete Romeva betont jedoch, dass ein Bericht und ein Abkommen des Europaparlaments alleine nicht viel ausrichten können.
Das ist nicht einfach und wird allein mit einem Bericht im Europäischen Parlament nicht zu lösen sein. Uns geht es mit dem Bericht vor allem darum, die vielen Akteure zu unterstützen, die gegen die Frauenmorde angehen, vor allem in den betreffenden Ländern selbst. Uns ist bewusst, dass das Europäische Parlament hier nur begrenzten Einfluss und begrenzte Macht hat. Aber wir zeigen damit, dass es in Europa ein Interesse für das Thema gibt und dass wir uns dafür einsetzen, dass es ein wichtiger Punkt auf der internationalen Agenda wird.
Auch die Frauenorganisationen in Mexiko und Guatemala glauben, dass die Unterstützung aus Europa durchaus etwas bewirken könne. Ihnen ist bewusst, auch wenn bis zur Aufklärung der Morde und zur strafrechtlichen Verfolgung der Täter Jahre vergehen können, wenn sie denn überhaupt hier stattfinden, zumindest wird mehr Öffentlichkeit erreicht und der Druck auf die Regierungen erhöht, überhaupt etwas zu tun. So erklärt Andrea Barrios von der guatemaltekischen Organisation Sector Mujeres.
Wir begrüßen die europäische Initiative und hoffen darauf, dass sich dadurch Erfolge einstellen. Denn der Bericht bedeutet, dass das Thema auch international sichtbar gemacht wird und dass anerkannt wird, dass es diese Frauenmorde gibt.
Auch Marisela Ortiz hält die Intervention von der EU für hilfreich.
Politischer Druck ist absolut notwendig. Mexiko und auch den anderen lateinamerikanischen Staaten liegt viel an ihrem Image im Ausland. Es ist doch grotesk, wenn auf internationaler Ebene auf Missstände oder Menschenrechtsverletzungen in Mexiko hingewiesen wird, dann bewegt man sich in Mexiko. Oder man macht zumindest den Versuch. Vielleicht greift man auch nur zu kosmetischen Maßnahmen. Aber immerhin muss man sich in Mexiko damit auseinandersetzen. Und allein das hilft uns Frauen hier schon.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Surpreendi antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu
Bei beinahe täglichen Zusammenstößen zwischen Polizei und Drogendealern mussten mehr als 70 Bewohner wegen Querschlägern behandelt werden. 17 Personen starben.
Vergangenen Monat kam es zu einem erneuten traurigen Höhepunkt in Rio de Janeiros Krieg zwischen Drogendealern und Sonderkommandos der Polizei. Nach dem Tod zweier Streifenpolizisten besetzten über 1000 Polizisten für über einen Monat die Favela Alemão, eines der größten Armenviertel der Stadt. Dass die Polizei Rios aber weniger Lösung denn Teil des Problems ist, wird immer wieder deutlich. Denn der Einsatz von Schützenpanzern und Scharfschützen in Hubschraubern trifft immer auch die arme Bevölkerung der Wohngebiete, in denen gekämpft wird.
Eine Frau, die sich dafür einsetzt, dass die Morde an unschuldigen Jugendlichen und Erwachsenen in den Armenvierteln Rios dokumentiert und denunziert werden, ist Marcia Honorato. Mit der Menschenrechtsorganisation Regi di Comunidades contra a Violencia kämpft sie für gerechtere Verfahren und unterstützt die Familien der Ermordeten.
A Rede contra Violência.
Das Netzwerk gegen die Gewalt ist eine Gruppe von Institutionen und Personen, die sich mit der Gewalt in den Favelas, den Armenvierteln, auseinandersetzen. Gewalt, die von staatlichen Institutionen ausgeht, besonders von der Polizei. Wir verteidigen die Menschenrechte und dokumentieren Fälle, wo diese missachtet werden.
Dabei werden Menschen, die sich gegen Polizeiwillkür und Gewalt engagieren, selbst zur Zielscheibe. Denn die Dokumentation von Morden, die Polizisten begehen, stört. Sie hinterfragt den Zweck dieses urbanen Krieges, der auf dem Rücken der Ärmsten ausgetragen wird. Auch Marcia Honorato wurde mehrmals bedroht, zum Beispiel am 8. April 2007 vor ihrem Haus.
Ein vermummter Mann kam auf einem Motorrad auf mich zu und sagte zu mir: Ich habe dir schon mal gesagt, dass du mit deiner Arbeit aufhören sollst. Dann hielt er mir seine Pistole ins Gesicht und meinte: Willst du sterben? Du machst uns unser Leben noch komplizierter, als es schon ist. Dann schoss er in die Luft und fuhr davon. Später kam die Polizei. 3 in Uniform und einer in Zivil. Sie suchten nach der Patronenhülse vor meinem Haus und fuhren davon. Ich dachte, sie kämen, weil ein Nachbar sie wegen des Schusses verständigt hatte. Ich dachte, sie kämen, um zu helfen. Aber sie suchten nur die Patronenhülse. Sie kamen nicht, um mir zu helfen. Daran zeigt sich, dass der Mann, der mich bedrohte, in Verbindung zur Polizei steht.
Dass sich diese Polizeieinheiten im Kampf gegen die lokale Bevölkerung befinden und nicht nur gegen Drogendealer vorgehen, zeigt sich an ihrer Ausrüstung und ihren Symbolen. Deutlich wird das am Sonderkommando der Polizei BOPI, dem Bataillon für besondere Einsätze. BOPI ist für Einsätze in den Armenvierteln zuständig. Das Emblem der Einheit zeigt einen grinsenden Totenschädel, durchstoßen von einem Schwert, vor 2 gekreuzten Revolvern.
Für ihre Einsätze verwendet das Sonderkommando Schützenpanzer mit der Bezeichnung Totenschädel, sogenannte Gaveiraus. Aus diesen Fahrzeugen mit Geschützturm und verdunkelten Scheiben wird mit schweren Waffen geschossen. Jeder, der sich auf der Straße befindet und in den Verdacht gerät, Drogenhändler zu sein, wird zur Zielscheibe dieses Sonderkommandos. Die Schützenpanzer setzt die Polizei ausschließlich in den Armenvierteln Rio de Janeiros ein, bei Einsätzen, die wie vergangenen Monat in der Favela Alemão in einen kriegsähnlichen Ausnahmezustand ausarten.
Neben diesen Polizeieinsätzen kritisiert Marcia Honorato die zwielichtige Rolle korrupter Polizeibeamter, die Geschäfte mit den Drogendealern machen.
Ein Polizist verkaufte 10 Gewehre an einen Dealer. Die Polizei war mit dem Dealer befreundet. Der Dealer bezahlte nur 3 Gewehre. Weil er die restlichen Gewehre nicht bezahlte, wurde er erschossen. Er und 4 weitere Personen, die bei ihm waren.
Die Ursachen für diesen Kriegszustand in Rios Armenvierteln sind auch in einer gescheiterten Politik zu finden. Denn über Jahrzehnte hinweg wurden die Ärmsten sich selbst überlassen. Weder Stadt noch Staat kümmerten sich ausreichend um grundlegende Infrastruktur wie Straßen, Wasserversorgung oder Schulen. Dies erleichterte es der Drogenmafia, sich in den Armenvierteln festzusetzen. Auch ist kaum zu durchschauen, wann korrupte Politiker und korrupte Polizei am Drogenhandel mitverdienen. Marcia Honorato betont, dass die Militarisierung der Polizei und das brutale Vorgehen der Sonderkommandos wie der BOPI nur durch den Schutz möglich ist, den Politiker diesen Einsätzen gewähren.
Die Polizei mordet viel in meinem Land, im Bundesstaat Rio de Janeiro. Das ist offensichtlich. Sie werden von den Politikern geschützt und machen, was sie wollen. Wenn es nötig wird, hält jemand seine schützende Hand über die Polizei. Sie können morden. Es kann passieren, was will. Es bleibt im Kreis der Polizei.
Nach einer erneuten Morddrohung diesen April wurde Marcia Honorato von der Organisation Justicia Global mit Hilfe von Amnesty International in einer dringenden Schutzaktion nach Europa geschickt. Eine Anzeige bei der Sonderbeauftragten für Menschenrechte des Generalsekretariats der UNO sollte auf die Lage in Rio aufmerksam machen. Ihr Leben ist akut bedroht, ihre Kinder stehen unter ständigem Sicherheitsschutz.
Doch werden von Seiten der Politik weder die korrupten Polizeistrukturen in Rio de Janeiro untersucht, die mit militärischen Methoden die arme Bevölkerung in Schach halten, noch gibt es eine juristische Aufklärung zu den Morddrohungen gegen Menschenrechtsaktivisten wie Marcia Honorato. In unserer Rubrik Solidarisch-Informative Werbung legen wir euch heute gleich zwei Zeitschriften ans Herz. Die aktuelle Ausgabe der ILA ist wie immer im Juli einer lateinamerikanischen Großstadt gewidmet, diesmal San Salvador. Was hat die linke Stadtverwaltung in den letzten Jahren erreicht? Wie lebt die Stadt zwischen Erdbeben und Überschwemmungen? Was isst, was trinkt, was liest, was shoppt Mensch in der Hauptstadt El Salvador? Welche Auswirkungen haben zwei Jahrzehnte Repression und Krieg auf die Gesellschaft heute, 15 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs? Das Heft kostet 4,50 Euro. Weitere Informationen unter www.ila-bonn.de. Dort könnt ihr die ILA auch abonnieren. Alle drei Lateinamerika-Zeitschriften, über die wir euch in dieser Rubrik informieren, leiden derzeit unter Finanznot. Trotz unzähliger ehrenamtlich geleisteter Arbeitsstunden können kritische Informationen aus Lateinamerika nicht kostenfrei sein. Wenn ihr also ein wenig Geld erübrigen könnt, dann denkt doch über ein Abo zur Unterstützung der ILA, der Lateinamerika-Nachrichten oder von Lateinamerika anders nach.
Im Alltag der politisch bewussten Punks in Mexico City gehört das Prinzip des Do-it-yourself. Alles kann selbst gemacht werden. In der 25-Millionen-Metropole gibt es dazu vielfältige Möglichkeiten. Nur ökologischer Gemüseanbau scheint unvorstellbar. Doch genau das versucht eine Gruppe von Anarcho-Punks in die Tat umzusetzen. Ihr Gartenprojekt nennt sich Tierra Viva und liegt in einem Randbezirk von Mexico City in der Ecke eines Recyclinghofs. Wir schauten uns ihr Gärtchen einmal genauer an und sprachen mit zwei Punks über Radieschen und Rebellion. Ein Punk aus Mazatlán beschreibt den Garten.
Er liegt im Südwesten der Stadt, in Iztapalapa. Also gerade haben wir Erdbeeren, Limonen, Mangold, Minze. Es gibt Petersilie, Cilantro, Kakteen und Radieschen. Außerdem wachsen hier rote Beete, Orangen, Himbeeren. Und bald ist die Jahreszeit, um Bohnen, Mais und auch Zucchini anzubauen. Wir haben hier auch Maguey und Kaktus angepflanzt. Und Salat gibt's auch noch.
Ihr Wissen haben sich die Punks mit Workshops über ökologischen Gartenbau und Permakultur selbst angeeignet. Der Begriff Permakultur entstand aus der Verknüpfung der englischen Begriffe Permanent Agriculture, also dauerhafte Landwirtschaft. Die Idee dabei ist, sich weitgehend selbst versorgen zu können. Dies soll mit einem geringen Aufwand und einer bestmöglichen Nutzung aller vorhandenen Materialien geschehen. Einige Schwerpunkte bilden dabei nachhaltige Nahrungsproduktion, Recycling und die Entwicklung sozialer Strukturen. Doch der Erfolg ist eher bescheiden, wie einer der Punks erklärt.
Wir haben nicht genug Platz, um richtig anzubauen. Und wegen der städtischen Bedingungen, in denen wir leben, ist es für uns oft schwer, hierher zu kommen. Es wächst hier nicht so viel, also haben wir letztlich auch nur wenig davon. Dieser Ort ist eher gedacht als Raum zum Üben, zum Ausprobieren. Weil wir nicht wussten, wie man anbaut, haben wir es hier gelernt. Wir wussten nicht, wie wir ökologisch bauen können oder Kompost machen. Und das konnten wir hier auch lernen. Es ist ein Platz für die Praxis, auch für andere Leute, die kommen und rumprobieren wollen.
Der Punk aus Mazatlán ergänzt:
Unser Projekt war zunächst ein Versuch, ökologische und didaktische Freiräume zu schaffen. Wir haben verschiedene Sachen gelernt und wollen dieses Wissen an andere interessierte Leute aus der Gegend weitergeben. Zum Beispiel, wie man Plätze findet, wo man anpflanzen kann. Dadurch, dass man in einer Stadt lebt, dass man automatisch lebt, haben sich die Leute von diesem ökologischen Aspekt der Natur entfernt. Man kauft die Sachen im Supermarkt und sieht nie, wo sie herkommen. Dieses Projekt ist ein Versuch, um zu lernen. Und das, was wir lernen, wollen wir an die Leute weitergeben, die Interesse daran haben, die sich wehren wollen.
Trotz der geringen Ernte ist der Anspruch an das Projekt also groß. Denn abgesehen von selbstgezogenem Gemüse geht es darum, zu versuchen, autonom zu leben, ohne auf den Staat oder sonstige Obrigkeiten angewiesen zu sein. Zum Abschluss betonen die Punks aus Mexico City und Mazatlán:
Wir versuchen eher, Sachen in unserem Alltag zu machen, die mit dem brechen, was uns der Kapitalismus aufdrückt. Wir versuchen, etwas über andere Lebensformen, über andere Formen des Widerstandes zu lernen und gemeinsam mit denen, die Widerstand leisten, ein freieres Leben zu führen. Wir möchten dafür kämpfen, die Kontrolle über unsere Leben wiederzuerlangen, für ein selbstbestimmtes Leben.
Der Widerstand soll weitergehen. Wir möchten für Freiräume sorgen, wo man unsere Widerstandskultur verbreiten kann.
Mit ihrer ökologischen Oase haben sie immerhin schon mal einen kleinen Freiraum im hektischen Großstadtleben geschaffen. Doch zunächst einmal werden nach dem gemeinsamen Gärtnern ein paar Pesos zusammengeworfen, um den Tag mit unökologischen, aber trotzdem leckeren Tortillas und mexikanischem Punkrock aus der Konserve gemütlich ausklingen zu lassen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.